Ja, was für ein Privileg, dass wir gleich, hört ihr mich auch? Jetzt. Im Saal hört man mich scheinbar. Die Volksmenge sagt ja. Ja, was für eine Freude, dass wir jetzt gemeinsam in Gottes Wort reinschauen dürfen. Und wir haben heute, wie ihr gerade gemerkt habt, wieder einen langen Text vor mir. Und bevor ich damit einsteige, möchte ich euch einfach ermutigen, wenn ihr vielleicht demnächst mal ein Evangelium lest, also eins der vier Evangelien, versucht mal, nicht die kleinen einzelnen Texte zu lesen, sondern größere Abschnitte zu lesen. Vielleicht habt ihr das beim letzten Mal gemerkt, dass plötzlich 30, 35 Verse eine Gesamtgeschichte ergeben. Und so bekommen wir manchmal ein neues Bild für Texte, auch für das, was Jesus uns durch sein Handeln sagen will. Und das werden wir heute, so hoffe ich, auch merken, dass diese ganzen kleinen Geschichten, die Speisung der 5000, der Verklärungsberg, dass das einfach keine Einzelgeschichten sind, sondern gemeinsam eine Storyline ergeben, eine Geschichtslinie. Bitte?
Ah. Vielen Dank.
Ja, und so will ich euch einladen, eure Bibeln aufzuschlagen, und zwar das Lukas-Evangelium, und wir lesen den Rest des Textes noch, ab Vers 23, und ich bitte euch nach Möglichkeit dazu aufzustehen. Lukas 9, Vers 23. Er aber sprach zu allen: Wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es retten. Denn was wird es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewönne, sich selbst aber verlöre oder einbüßte? Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt, dessen wird sich der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird in seiner Herrlichkeit und der des Vaters und der heiligen Engel. Ich sage euch aber in Wahrheit, es sind einige unter denen, die hier stehen, die den Tod nicht schmecken werden, bis sie das Reich Gottes gesehen haben. Es geschah aber etwa 8 Tage nach diesen Worten, dass er Petrus und Johannes und Jakobus mitnahm und auf den Berg stieg, um zu beten. Und als er betete, veränderte sich das Aussehen seines Angesichts und sein Gewand wurde weiß, strahlend. Und siehe, 2 Männer redeten mit ihm, es waren Mose und Elia. Diese erschienen in Herrlichkeit und besprachen seinen Ausgang, den er in Jerusalem erfüllen sollte. Petrus aber und die mit ihm waren, waren beschwert vom Schlaf. Als sie aber völlig aufgewacht waren, sahen sie seine Herrlichkeit und die 2 Männer, die bei ihm standen. Und es geschah, als sie von ihm schieden, sprach Petrus zu Johannes: Meister, es ist gut, dass wir hier sind. Und lass uns 3 Hütten machen, dir eine und Mose eine und Elia eine. Und er wusste nicht, was er redete. Als er aber dies sagte, kam eine Wolke und überschattete sie. Sie fürchteten sich aber, als sie in die Wolke hineinkamen. Und es geschah eine Stimme aus der Wolke, die sagte: Dieser ist mein auserwählter Sohn, ihn hört. Und während die Stimme geschah, war Jesus wieder allein. Und sie schwiegen und verkündeten in jenen Tagen niemand etwas von dem, was sie gesehen hatten. Amen. Das ist Gottes lebendiges Wort. Möge er seine Wahrheit auf unsere Herzen schreiben. Der König und seine Jünger. Wenn ihr euch die Mühe, es ist eigentlich eine schöne Mühe, macht und euch mal die Kapitel 9 und 10 durchlesen werdet des Lukas-Evangeliums, werdet ihr merken, dass es ein großes Thema hier gibt. Und das ist das Thema Jüngerschaft. Es geht darum, dass Jesus uns erklärt, was es bedeutet, sein Jünger zu sein. Vor einigen Wochen ist ja eine Neuverfilmung von König der Löwen im Kino gestartet. Ich habe sie nicht gesehen, aber ich habe mich erinnert an den Zeichentrickfilm und an ein Lied, das da drin vorkommt. Just can't wait to be king. Also ich kann nicht drauf warten, König zu sein. Und in diesem Lied singt der kleine Simba: Oh, ich will jetzt gleich König sein. Nie und nimmer tu dies, nie und nimmer tu das, frei und nur auf meine Art. Eigentlich voll das schlimme Lied für Kinder, wenn man sich das so anhört. John Piper hat einmal sehr treffend festgehalten: Die Essenz des Sündenfalls besteht darin, dass wir es vorziehen, Gott zu sein, statt Gott zu genießen. Das ist die Essenz des Sündenfalls. Wir wollen lieber Gott sein, als Gott genießen. Und die Frage, die ich uns heute Morgen, bevor wir gleich in die Predigt starten, stellen will, ist: Willst du König sein oder Teil seines Königreichs sein? Willst du König sein oder Teil seines Königreichs sein? Willst du König oder Jünger sein? Wer ist Jesus und was bedeutet es, ihm nachzufolgen? Diese Frage schwebt gewissermaßen über dem gesamten Text. Und wenn wir einmal genau hinsehen, merken wir, dass es in jedem Teil dieses langen Textes um Jesus und seine Jünger geht. Am Anfang sendet er sie aus, dann kommen sie zurück, da kommt diese Sache mit der Speisung der 5000. Aber es geht eigentlich um die Jünger an dieser Stelle. Dann kommt das Bekenntnis von Petrus und zuletzt nimmt Jesus einige seiner Jünger mit auf den Verklärungsberg. Lukas 9 ist sowas wie die Jüngerschaftsschule Jesu. Was bedeutet es, Jünger zu sein? Und Jünger zu sein, so werden wir heute sehen, bedeutet zu gehen, weil er sendet, zu geben, weil er gibt und ihm zu folgen, weil er vorangegangen ist. Und unser Dienst als seine Jünger ist damit verankert in seiner Autorität, in seiner Versorgung und in seinem Kreuz und zuletzt auch in seiner Person. Und das erste ist gehen, weil er sendet. Und hier geht es ganz besonders um unsere Identität als Jünger. Wir waren mit meiner Familie vor einigen Jahren in Österreich, meine ich war es. Nee, es war Schweiz. Schweiz. Und wir waren an einer Stelle, sind wir gewandert und sind an einen Wasserfall gekommen. Und ein wunderbares Bild. Und irgendwann habe ich zu Christina gesagt, komm, wir machen ein Foto. Wir haben uns hingestellt, wie junge, moderne Menschen, haben ein Selfie gemacht. Mit dem Wasserfall. Ich habe nachher mir das Foto angeguckt und gemerkt, man sieht nichts von dem Wasserfall. Nur unsere beiden Gesichter. Worum geht's eigentlich bei diesem Foto? Um den Wasserfall oder um uns? Schaut mal, was für ein schöner Wasserfall. Da sieht man die Tropfen. Manchmal glaube ich, dass wir als Christen dazu neigen, Selfie-Christen zu werden. Jesus ist irgendwie mit auf dem Foto, aber wir stehen im Vordergrund. Und wir vergessen, dass wir eigentlich nicht mehr, aber auch nicht weniger sind als Repräsentanten unseres Königs. Wir sind Repräsentanten unseres Königs und das merken wir jetzt. Jesus wendet sich an seine Jünger und er ist erstmal der hauptsächlich Handelnde hier in Vers 1 und 2. Er ruft sie zusammen, er gibt ihnen Kraft und Vollmacht über Dämonen und zur Heilung von Krankheiten und er sendet sie aus, um das Reich Gottes zu verkünden. Bedeutet, die Jünger machen eigentlich nichts anderes als das, was Jesus in Kapitel 8 gemacht hat. Dort hat er genauso Menschen geheilt, Dämonen ausgetrieben, das hatten wir letzte Woche, und das Wort Gottes verkündigt. Sie treten in seine Fußstapfen. Und was die ersten Verse deutlich machen, ist, dass die Jünger in der Kraft und Autorität Christi gehen. Die Kraft und Autorität, mit der sie auftreten, kommt nicht von ihnen, sondern von dem, der sie aussendet. Er sagt ihnen mit anderen Worten, ich sende euch aus in den Dienst für mein Reich. Und dabei tut ihr nicht mehr und nicht weniger, als mich zu repräsentieren. Er geht auf der Grundlage meiner Autorität, geht in meiner Kraft. Und wenn die Leute euch sehen und hören, sollen sie mich sehen und hören. Die Jünger sollten dort, wo sie hinkommen, Repräsentanten des Königs und seines Reiches sein. Sie sollten Botschafter der Erlösung sein, die Christus gebracht hat. Und von außen betrachtet haben wir es hier mit 12 ganz normalen, schwachen Männern zu tun. Aber hinter ihnen steht die Macht und Autorität des Königs, der Himmel und Erde in seinen Händen hält. Und als seine Repräsentanten gehen sie in diesem Moment hinaus. Und dann gibt ihnen Jesus noch ein paar Anweisungen, die findet ihr in den Versen 3 bis 5. Er sagt zu ihnen, sie sollen weder Stab, noch Tasche, noch Brot, noch Geld, noch so jemand zwei Unterkleider haben. Und dann fordert er sie auf, in dem Haus zu bleiben, in das sie gekommen sind. Anders als die Berufsrhetoriker, die einfach von Haus zu Haus gelaufen sind, um Geld einzusammeln für sich. Und dann sagt er ihnen, dass sie Ablehnung erfahren werden. Ja, und dann sagt er ihnen, schüttelt den Staub von euren Schuhen, wenn ihr dort weggeht, von euren Füßen. Das ist ein jüdischer Brauch bei verlassen heidnischen Gebiets. Und was will Jesus mit diesen Anweisungen erreichen? Und wir müssen das richtig einordnen. Jesus hat an dieser Stelle eine ganz bestimmte Botschaft an seine Jünger. An anderen Stellen sagt er sehr wohl, stattet euch ausreichend aus, wenn ihr unterwegs seid. Aber ich denke, was Jesus ihnen hier sagen will, ist, als meine Repräsentanten sollt ihr in bewusster Abhängigkeit von mir umherziehen. Und zweitens, als meine Repräsentanten sollt ihr euch bewusst sein, dass ihr auf Ablehnung stoßen werdet, so wie auch ich auf Ablehnung gestoßen bin. Sie gehen als seine Repräsentanten. Sie gehen nicht im Vertrauen auf das, was sie haben oder können. Sie vertreten weder ihre eigenen finanziellen oder persönlichen Interessen noch ihre theologischen Meinungen. Nicht sie, sondern er steht im Vordergrund. Die Menschen, die sie hören, sollen nicht so sehr ihre Persönlichkeit, ihre Kraft wahrnehmen, sondern ihn, ihren König. Und dafür müssen sie in seiner Kraft gehen, in seiner Autorität. Und die Jünger gehorchen, sie gehen hinaus und durchziehen die Dörfer nacheinander, indem sie die gute Botschaft verkünden und überall heilen. Das ist Vers 6. Und es ist spannend, was wir hier sehen ist, die Jünger gehen weg von Jesus, sie gehen raus aus seiner sichtbaren Gegenwart, aber seine Kraft und seine Autorität geht mit ihnen. Und das, was wir hier über die Jünger sehen, kann auf dich und mich angewandt werden. Wir sind keine Apostel und unser Dienst unterscheidet sich maßgeblich von dem, wozu sie berufen waren. Aber wir sind genauso Repräsentanten unseres Königs und seines Reiches. Deine und meine Aufgabe ist darin zusammengefasst. Und Paulus sagt es in 2. Korinther 5. Wir sind Botschafter an Christi Stadt und rufen die Menschen auf, lasst euch versöhnen mit Gott. Wir sind dazu da, die Botschaft seiner Erlösung herauszubringen in eine Welt, die so zerbrochen ist, in eine Welt, die so finster manchmal ist. Und Geschwister, ich war letzte Woche, das ist jetzt nicht im Skript, aber ich war letzte Woche so geschockt, was mit einer Gesellschaft passieren kann, wenn sie sich von Gott abwendet. In einem Bundesstaat, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, in Australien, ist jetzt Abtreibung aufgrund des Geschlechts erlaubt. Wo kommen wir hin als Gesellschaft immer mehr? Wo kommen wir immer mehr hin? Dass die Schwächsten von allen einfach so übergangen werden. Und in so einer Welt leben wir. Aber gerade weil diese Welt so dunkel ist, so finster ist, braucht sie Repräsentanten des Königs Jesus. Sie braucht Menschen, die das ernst nehmen, die hinausgehen und sagen, dass es Heilung gibt für Zerbrochene. Dass die Dunkelheit nicht bleiben muss, sondern dass es Versöhnung gibt mit Gott. Und dass er uns retten kann aus unserem furchtbaren Zirkel von Egoismus. Und das bedeutet ganz praktisch für uns als Kirche und als Christen, in allem, was wir tun, dürfen nicht wir, nicht unsere Interessen, nicht unsere Kraft, nicht unsere Meinungen, nicht unsere Persönlichkeiten im Vordergrund stehen, sondern er. Er. Wenn wir wirksame Repräsentanten sein wollen, heißt das, dass wir unser Gewissen und Denken an seine Botschaft und sein Wort binden müssen. Dann bedeutet das auch, dass wir nicht unsere eigenen Kraft und unseren eigenen Methoden, die wir vielleicht als geeigneter, zeitgemäßer oder überzeugender halten, sondern seiner Kraft vertrauen. Und den Mitteln, die er eingesetzt hat, um seine Kraft zur Entfaltung zu bringen. Und hier ist wirklich Glauben gefragt. Wir müssen uns als Christen immer fragen, ob wir uns unserer Berufung bewusst sind. Denn Repräsentant sein ist eine Berufung, die das ganze Leben umfasst. Das hat Auswirkungen auf alles. Wir sind Könige und Priester, die mit allem, was sie sind, seine Schönheit reflektieren sollen. Seine Schönheit, weil es um ihn geht. Wenn die Menschen uns hören, sollen sie ihn hören. Wenn sie uns sehen, sollen sie ihn sehen. Und dazu müssen wir uns auch immer wieder fragen, ob wir seiner Kraft von ganzem Herzen vertrauen. Vertrauen wir seinem Wort als Autorität über unserem Leben und über allem, was wir als Gemeinde tun? Vertrauen wir den Mitteln, die Gott eingesetzt hat, um dadurch seine Kraft wirksam werden zu lassen? Vertrauen wir darauf, dass sein ein für alle Mal offenbartes Evangelium, diese alte Botschaft vom Kreuz, die eine Torheit für die Welt ist, vertrauen wir darauf, dass sie die Kraft ist, die Menschen rettet. Vertrauen wir darauf, dass der Geist Gottes durch das Wort Gottes wirkt, dass Gott heute immer noch, auch im 21. Jahrhundert, das Mittel der Predigt nutzt, um Menschen zu erreichen. Vertrauen wir darauf, dass Gott konsequent gelebte Jüngerschaft und Gebet nutzt, um die Welt zu lenken. Wir sind Repräsentanten unseres Königs und wir gehen hinaus, auch von hier in die kommende Woche, an unseren Arbeitsplatz, an die Uni, in unsere Nachbarschaft. Und genau wie bei den Jüngern ist Jesus nicht sichtbar bei uns, wenn wir gehen. Aber er sitzt zu Rechten des Vaters und seine Kraft ist mit denen, die zu seinem Reich gehören, weil sein Geist in uns lebt und wohnt. Seine Kraft ist bei uns. Und Jesus bringt uns an dieser Stelle nicht nur bei, dass wir seine Repräsentanten sind, sondern dass wir in seiner Kraft hinausgehen und dass wir uns, weil wir in seiner Kraft hinausgehen, in andere hinein investieren dürfen. Gehen wir mal einen Schritt weiter in die Verse 10 bis 17. Die Speisung der 5000. Die Jünger sind zurückgekehrt von ihrer Tour, sind total begeistert und erzählen Jesus davon. Und er nimmt sie mit in die Nähe der Stadt Bethsaida und er will mit seinen engsten Freunden zusammen sein. Und wie so oft bleibt Jesus nicht lange für sich. In Vers 11 lesen wir, dass ihm eine große Volksmenge, wahrscheinlich um die 12.000 Personen, folgen. Ja, Jesus war ständig umgeben von Menschen, die mit ihren Nöten und Fragen zu ihm kamen. Sie wollten ihn hören, von ihm geheilt werden. Und ich finde es toll, was wir hier lesen. Und deswegen, wir müssen immer genau lesen. Mir ist es diese Woche wieder bei mir selbst aufgefallen, was hier steht über Jesus in Vers 11. Er aber nahm sie auf. Er nahm sie auf, diese 12.000 Personen. Wir lesen da manchmal so drüber, aber wir müssen beachten, Jesus hatte gerade ziemlich stressige Tage hinter sich. Ja, wir erinnern uns an letzte Woche, was da alles passiert ist. Sturmstillung, Dämonenaustreibung, Krankenheilung, Totenauferweckung. Die Evangelien berichten uns an einigen Stellen, dass Jesus wegen dieser hohen Belastung wirklich müde wurde. Sein Menschsein wird damit betont. Und trotzdem nimmt er sich dieser Menschen an, trotzdem hört er sich ihre Nöte an, trotzdem verkündet er ihnen die Botschaft. Ja, Lukas zeigt uns hier das Bild eines Hirten, dessen Fürsorge keine Grenzen kennt. Und vielleicht, das ist nur ein Nebenpunkt in diesem Text, aber vielleicht hast du schon mal das Gefühl gehabt, du könntest Gott nicht nochmal mit deiner Sorge, Angst oder Sünde belasten. Glaub diesem Denken nicht. Glaub diesem Denken nicht. Du darfst zu ihm kommen, immer und immer wieder. Und dann kommt es zu einer Krise. Es entsteht ein Problem, zumindest aus der Perspektive der Jünger. Es wird Abend und die Jünger sehen ein Problem aufkommen. Sie sagen zu ihm, entlass die Volksmenge, dass sie in die Dörfer ringsum und auf die Höfe gehen und herbergen und Speise finden. Denn wir sind hier an einem öden Ort. Ja, das ist das Problem. Und jetzt wird es spannend. Und ich liebe diese Stelle. Jesus reagiert auf die Feststellung der Jünger und sagt zu ihnen, gebt ihr ihnen zu essen. Ist das dein Ernst, Jesus? Ja, das hat mich an so einen Moment in der Schule erinnert, wo es eine richtig schwere Aufgabe in meinem Matheunterricht gab und selbst die Besten packen es nicht und ich habe eigentlich schon gedanklich abgeschaltet und plötzlich höre ich die Stimme meines Lehrers, Rudi, komm mal an die Tafel. Ich soll das jetzt lösen? Ja, wahrscheinlich waren die Jünger in diesem Moment auch etwas vor den Kopf gestoßen und trotzdem fangen, und das ist das Witzige, sie fangen an zu überlegen. Schaut mal Vers 13. Wir haben nicht mehr als 5 Brote und 2 Fische. Mathematisch funktioniert das nicht. Es sei denn, dass wir hingehen und für dieses ganze Volk Speise kaufen. Also sie suchen nach Lösungen. Dafür bräuchten sie aber mindestens ein ganzes Jahresgehalt, um für diese Menge Brot zu kaufen. Und wahrscheinlich gab es auch im Umliegen nicht so viele Bäckereien. Den Jüngern ist natürlich klar, dass sie nicht die Mittel haben, um diese Aufgabe zu bewältigen. Sie haben nicht genügend Lebensmittel und auch nicht genügend Geld. Und selbst wenn sie das hätten, es wäre unmöglich, in diesen kleinen Dörfern so viel Brot zu finden. Und es ist nicht spannend, dass die Jünger direkt neben Jesus stehen und nicht daran denken, dass er vielleicht schon längst eine Lösung hat. Dass er vielleicht schon längst die Lösung des Problems im Blick hat. Sie stehen neben dem, der einen Tag zuvor mit einem Wort den Sturm zum Stillen gebracht hat und scheinen nicht darauf zu kommen, dass er Ressourcen hat, die ihre eigenen weit übersteigen. Zumindest scheinen sie in diesem Moment nicht daran zu denken. Aber dann passiert etwas Wunderbares. Jesus hat die Hilflosigkeit seiner Jünger bemerkt und er nimmt diese kleinen Gaben seiner Jünger oder dieses kleinen Jungen, blickt zum Himmel und segnet diese Gaben und dann übergibt er sie wieder seinen Jüngern und fordert sie auf, das zu verteilen. Und zu ihrer Überraschung werden nicht nur alle satt, sondern es bleiben sogar noch 12 Handkörbe übrig. Und in diesem Moment gibt Jesus seinen Jüngern, die gerade von dieser Tour zurückgekommen sind, etwas zu verstehen. Leute, ich bin derjenige, der die Bedürfnisse der Menschen kennt und stillen kann. Und sie als seine Jünger und Gesandten werden nur dann anderen Menschen wirklich dienen können, wenn sie aus seiner Fülle heraus anfangen zu dienen. Sie müssen sich selbst auf Christus werfen, um anderen dienen zu können. Jesus stellt seine Jünger vor eine unmögliche Aufgabe, sodass sie erkennen müssen, wir haben nichts zu geben. Wir können nichts geben. Und Jesus reagiert darauf, indem er ihnen aus seiner Fülle gibt, damit sie geben können. Und ich weiß nicht, ob du dich in deinem Dienst in unserer Gemeinde und an Menschen in unserer Gemeinde schon mal richtig hilflos gefühlt hast. Weil es einfach eine Aufgabe nach der nächsten, ein Problem nach dem nächsten, ein komplizierter Seelsorgefall nach dem nächsten. Und vielleicht bist du schon mal an den Punkt gekommen, dass du sagen musstest, ich habe nichts mehr zu geben. Ich kann das Problem nicht lösen. Das sind Erfahrungen, die wir oft in der Seelsorge machen. Und das kann sehr schnell zu Entmutigung führen, zu Frust. Wir fühlen uns gerade auch im Dienst oft auf unsere eigene Kraft, unsere eigenen Ressourcen geworfen. Und genau wie die Jünger müssen wir erstmal verstehen, wir sind nicht dazu berufen, eine niemals endende Quelle von Kraft und Freude zu sein. Das ist nicht unsere Berufung. Das ist Jesus allein. Jesus ist der König, der die wahren tiefsten Bedürfnisse der Menschen stillen kann. Er kommt mit seiner Kraft und seinen Ressourcen niemals ans Ende. Er ist die Quelle lebendigen Wassers, die niemals versiegt. Und wir sind nicht dazu berufen, eine niemals endende Quelle zu sein, sondern Menschen mit dieser Quelle in Berührung zu bringen. Und dieses Bewusstsein bewahrt uns davor, mit zu großen Erwartungen und Ansprüchen an uns selbst heranzutreten. Sie bewahrt uns auch davor, eine Art Rettersyndrom zu entwickeln. Aber wir sehen hier auch etwas total Ermutigendes. Wir dürfen und sollen aus seiner Fülle heraus anderen Menschen dienen. Wir dürfen auf der Grundlage seines Reichtums uns in andere hinein investieren. Und jetzt kommt noch etwas. Gott will unsere kleinen, scheinbar unbedeutenden, unscheinbaren Gaben nutzen, um dadurch Menschen zu segnen. Und um im Bild zu bleiben, deine kleinen Fischbrötchen können in seiner Hand eine große Wirkung entfalten. Unsere Gebete füreinander, unsere kleinen Worte der Ermutigung, unsere scheinbar kleinen Taten, durch die andere getröstet werden, unsere Jüngerschaftsarbeit, die keiner sieht. Auch die kleinen finanziellen Gaben, mit denen du die Gemeinde, das Reich Gottes unterstützt. Gott gebraucht das. Gott gebraucht das. Wir können geben, weil er gibt. Wir können geben, weil er gibt. Gott wirft uns niemals auf unsere eigenen Ressourcen und Kräfte, wenn er uns in seinen Dienst beruft. Seine Kraft kommt gerade in Schwachheit zur Geltung, wo wir mit unserer Weisheit, unserer Kraft und unseren Überlegungen am Ende sind. Und deshalb ruft uns Jesus auf und seinen Jüngern, dient aus meiner Fülle heraus. Lasst mich die Quelle für euren Dienst sein. Lasst mich durch mein Wort Herzen verändern. Lasst mich die Wunden heilen. Aber lasst euch gebrauchen von mir dazu. Ich will euch gebrauchen dazu. Werdet Werkzeuge meines Segens. Und das gilt auch für dich und mich. Wir dienen aus seiner Fülle heraus. Deshalb ist es so entscheidend, dass wir uns selbst immer wieder an die Quelle lebendigen Wassers begeben. Wir selbst. Und das ist nichts anderes als sein lebensspendendes Wort, wo wir Trost und Ermutigung erfahren, wo wir ihm, dem lebendigen Gott, begegnen, wo unsere Herzen von seiner Herrlichkeit bewegt werden. Und liebe Mitarbeiter unserer Gemeinde, die euch immer wieder einbringt, Woche für Woche, achtet auf euch selbst. Achtet auf euch selbst. Führt euer eigenes Herz immer wieder zu Jesus. Wir müssen an dem Christus hängen, zu dem wir andere Menschen führen wollen. Unser Herz muss dort zu Hause sein, wo wir andere hinführen wollen. Und dann geben wir weiter. Dann geben wir weiter, wovon wir selbst leben, nämlich sein Wort. Und das ist vielleicht auch die Herausforderung an dieser Stelle für dich und mich, die Frage mitzunehmen: Hier ist Jesus, die Quelle des Reichtums, und jetzt die Frage: Investierst du dich in andere? Investierst du dich kontinuierlich in andere Menschen, in unserer Gemeinde? Dass du dich mit jemandem triffst, mit ihm Gottes Wort liest, mit ihm betest, um ihn näher zu Jesus zu bringen. Investierst du dich? Wir gehen, weil er uns sendet. Wir geben, weil er uns gibt. Und jetzt kommen wir zu Vers 22 bis 27. 23 bis 27. Wir folgen, weil er vorangegangen ist. Einer der berühmtesten Märtyrer der frühen Kirchengeschichte war ein Mann namens Polycarp, der auch Kontakt mit Johannes, dem Apostel, hatte. Und er war schon in jungen Jahren Pastor der Gemeinde in Smyrna geworden. Und im Alter von 86 Jahren wurde er von römischen Soldaten gefangen, abgeführt und eingesperrt, wegen seines Glaubens. Und eines Tages holten sie ihn aus der Zelle, um ihn ins Stadion zu bringen, wo er ein letztes Mal verhört und hingerichtet werden sollte. Und auf dem Weg dorthin berichten Augenzeugen, wie die Soldaten diesen alten Mann hin und her schubsten, und zwar ziemlich heftig, sodass er schließlich sich sein Bein brach. Und er lag dort am Boden, aber dann stand er auf, dieser alte Pastor, und ging mit erhobenem Haupt Richtung Kolosseum. Und dort angekommen forderte der Prokonsul ihn auf, Christus zu verleugnen und den Kaiser als wahren Kyrios, als Herrn anzuerkennen. Und Polycarp sah ihn an und antwortete: 86 Jahre habe ich ihm jetzt schon gedient und niemals hat er mich enttäuscht oder verletzt. Wie könnte ich meinen König und Retter so entehren? Und einige Momente später verbrannten sie ihn bei lebendigem Leib. Ein alter Mann. Ein alter Mann, der sich nicht schämte, zu Christus gezählt zu werden. Für Polycarp hatte das konkrete Konsequenzen, was für tausende unserer Geschwister galt und auch heute noch gilt. Und wir kommen in unserem Text an eine Stelle, die wirklich herausfordernd ist für uns. Denn es geht um nichts weniger als unser Herz. Schaut mal in Vers 23, was dort steht. Wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es retten. Aus meiner Sicht haben wir hier eine der herausforderndsten Stellen in der Bibel. Hier wird uns klar gemacht, dass Nachfolge etwas ist, was an die Substanz geht, was an unser Herz geht, ja, was mit Sterben zu tun hat. Jesus erklärt uns, dass jemand, der ihm gehören will, sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und ihm nachfolgen soll. Tim Keller hat das einmal so deutlich festgehalten: Christsein ist nichts, was meinem Leben hinzugefügt wird. Christsein ist vielmehr wie eine Explosion, die alles verändert, was ich in meinem Leben habe. Es ist keine Hinzufügung, und das wird uns hier ganz besonders deutlich. Jesus zu folgen hat Konsequenzen für unser Herz und unser Leben. Ihm zu folgen kann sogar wehtun. Es bedeutet für uns Selbstverleugnung, die Aufgabe unserer Autonomie und das Sterben eigener Wünsche und Träume. Es bedeutet ein Zurücklassen meines alten Lebens mit all seinen Gewohnheiten und Zielen. Es bedeutet, sein Kreuz täglich auf sich zu nehmen und damit zum Ausdruck zu bringen, dass mein von Gott unabhängig gelebtes Leben vorbei ist. Vorbei ist. dass ich nicht mehr der König meines Daseins bin, sondern er. Und damit treten wir in die Fußstapfen unseres Königs, der seine Herrlichkeit verließ, sich selbst erniedrigte, wie nichts geachtet wurde und ans Kreuz ging, um stellvertretend für uns zu sterben. Und lass dir eines gesagt sein, wenn du vielleicht gerade denkst, dass sich das, was Jesus hier sagt, nach ganz schön viel Verlust anhört für dich. Was es dich auch kosten mag, mit Jesus zu sein, es kann niemals mit dem verglichen werden, was es Gott gekostet hat, um mit dir zu sein. Niemals. Was es dich auch kosten wird, Christus nachzufolgen, es ist nichts im Vergleich zu dem, was es ihn gekostet hat, um dich zu retten. Schau dafür nur einmal ans Kreuz und du wirst es sehen. Und Jesus macht direkt im Anschluss auch klar, dass derjenige, der in diesem Leben an seinem selbstbestimmten Unabhängigkeit von Gott festhält, der seine ganze Hoffnung auf sein eigenes Königreich setzt, furchtbaren Verlust erleiden wird eines Tages. Der sich bis in alle Ewigkeit hineinzieht. Es sind Menschen, die Christus und seinen Anspruch auf ihr Leben und ihr Herz abgelehnt haben. Es sind Menschen, die Jesus vielleicht wie Herodes ganz gerne sehen, aber nicht nachfolgen wollen. Es sind Menschen, die vielleicht jahrelang äußerlich Teil von der Jesus-Community sind, so wie Judas, aber irgendwann angefangen haben, sich für Jesus und seine Worte zu schämen. Und über sie spricht Jesus diese deutliche Warnung aus in Vers 26. Denn wer sich meiner und meiner Worte schämen wird, dessen wird sich der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird in seiner Herrlichkeit. Das ist für mich eines, ich sage es ganz ehrlich, das ist für mich eines der härtesten Verse in der Bibel. Ich will mich jetzt gerade vor allem an die jungen Menschen unserem Gottesdienst richten. Wir machen uns so viel daraus, was andere Menschen über uns denken. Oh Mann. Wir machen uns so abhängig davon, was die Meinung anderer Menschen über uns ist. Ob sie uns cool, relevant oder was auch immer finden. Es gibt nur eine einzige Meinung, die wirklich gilt und die Auswirkungen haben wird auf deine und meine Ewigkeit. Und das ist Jesu Meinung. Das ist Jesu Meinung über mich. Und das will ich uns mitgeben, das will ich euch jungen Menschen nochmal mitgeben. Schaut nicht so viel nach links und rechts, was die Leute auf Instagram, Twitter oder sonst wo schreiben, wie sie reagieren auf euch und auf das, was ihr sagt. Das, was er über euch sagt, ist entscheidend. Das ist entscheidend. Denn einmal werden alle Stimmen abklingen. Einmal wird nur noch Stille sein. Und nur noch eine Stimme wird sprechen. Christus. Er wird sprechen. Jesus nachzufolgen kann manchmal wehtun. Wir werden unsere kleinen Königreiche Stück für Stück aufgeben müssen. Und es wird sich aus menschlicher Perspektive vielleicht auch manchmal als Verlust anfühlen, aber nur kurz, wenn wir verstehen, welchen Reichtum der Vater uns seinem Sohn schenkt und mit welchem Segen er uns in seiner Herrlichkeit überschütten wird, genauso wie er seinen Sohn erhöht hat. Herrlichkeit kommt durchs Kreuz. Herrlichkeit kommt durchs Kreuz. Das müssen wir verstehen und das sehen wir am Kreuz von Golgatha. Kommen wir zum letzten Punkt. Hören, weil er ist, der ist. Vielleicht ist dem einen oder anderen schon aufgefallen, dass sich neben der Frage, was es bedeutet, ein Jünger zu sein, eine weitere Frage durch den gesamten Text zieht, und zwar die Frage, wer ist Jesus? Das ist die Frage, die die Jünger schon bewegt hat, als er den Sturm gestillt hat. Wer ist dieser Mann, dass er sogar dem Sturm befehlen kann und er still wird? Und es ist die Frage, die sich Herodes stellt. In Vers 9, in Kapitel 9, Vers 7 bis 9. Wer ist dieser, von dem ich diese Dinge höre? Und er fängt an nachzudenken. Ist es Johannes der Täufer? Ist es Elia? Und dann fragt Jesus seine Jünger, was die Leute denken, wer er ist. In Vers 19 antworten sie dann. Einige denken, du bist Johannes der Täufer, andere Elia. Und dann fragt er sie in Vers 20. Ihr aber, was denkt ihr, wer ich bin? Und dann gibt Petrus eine Antwort. Der Christus Gottes. Ich weiß gar nicht, ob Petrus sich in diesem Moment wirklich bewusst war, was er da antwortet. Ob er sich das des gesamten Gewichts seiner Antwort so bewusst war. Aber Petrus bringt damit zum Ausdruck, du bist der, auf dem unsere Hoffnungen ruhen und durch den Gott seine Erlösung bringt. Du bist der verheißene Messias. Du bist der König Davids. Und das ist wirklich ein bedeutsames Bekenntnis. Aber es geht noch weiter. Petrus Bekenntnis ist nur die Vorstufe. Denn danach, nach diesem Text, was kommt? Die Verklärung. Jesus geht mit dreien seiner Jüngern auf den Berg. Und während Jesus betet und seine Jünger schlafen, wird seine Herrlichkeit sichtbar. Und im selben Moment erscheinen Mose und Elia, die anfangen, mit ihm über seine Leiden zu sprechen. Und in diesem Moment wachen die Jünger auf und sehen seine Herrlichkeit. Und Petrus will diesen Moment irgendwie verlängern und gibt diesen Tipp, lass uns drei Hütten bauen. Ja, als Zeichen für das Laubhüttenfest. Die Gegenwart Gottes ist da. Aber bevor er irgendwie noch mehr sagen kann oder tun kann, passiert etwas noch Gewaltigeres. Die Wolke der Herrlichkeit Gottes kommt herab und umgibt sie. Und in diesem Moment fängt der Vater selbst an zu sprechen. Er öffnet seinen Mund und in diesem Moment erschallt für alle hörbar die zweite Antwort auf die Frage, wer Jesus ist. Dieser ist mein auserwählter Sohn. Ihn hört. Ja, was passiert hier? Jesus steht zwischen Mose und Elia, zwei der wichtigsten Gestalten des Alten Testaments. Mose steht symbolisch für den Exodus, die große Befreiung von Gottes Volk in der Vergangenheit. Elia steht für die Hoffnung, dass eines Tages ein noch größerer Exodus kommen wird. Und in der Mitte steht der, durch den dieser Exodus gekommen ist. Und ich weiß nicht, wie es in eurer Bibel steht, in Vers 31. Diese erschienen in Herrlichkeit und besprachen seinen Ausgang. Das ist das Wort Exodus. Den Exodus, den er erfüllen sollte. Er ist der Auserwählte. Er ist größer als Mose und Elia. J.C. Ryle hat das so eindrücklich zusammengefasst. Mose und Elia sind Diener des Königs. Er ist der Sohn des Königs. Sie sind Planeten. Er ist die Sonne. Sie sind Zeugen. Er ist die Wahrheit. Er ist das Brot des Lebens und damit der größere Mose. Er ist das Wort des Lebens und damit der größere Elia. Er ist die vollkommene Offenbarung der Größe und Herrlichkeit Gottes. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Der Erste vor aller Schöpfung, so sagt es Paulus im Kolosserbrief. In ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist. Und es gibt nichts, was an seine Größe, an seine Herrlichkeit, an seine Schönheit herankommt. Und warum? Warum flechtet Lukas die Frage nach der Identität Jesu in einen Text hinein, in dem er über Nachfolge spricht? Und ich glaube, die Antwort ist sehr einfach. Am Ende hängt unsere Bereitschaft, Jesus nachzufolgen und zu dienen, an dem Maß unserer Christuserkenntnis. Unsere Hingabe an Jesus, unser Gehorsam gegenüber seinem Wort, unsere Bereitschaft, ihm zu vertrauen, hängt unmittelbar damit zusammen, ob wir glauben, dass er ist, was er sagt, wer er ist. Lukas zeichnet uns das Bild eines alles überragenden Jesus. Und die Botschaft, die er uns vermittelt, ist klar. Dieser eine ist würdig, dass du dein Kreuz täglich auf dich nimmst. Dieser eine, dieser Jesus ist es wert, dass wir uns selbst verleugnen und unser Leben für ihn hingeben. Und die Frage, die Jesus seinen Jüngern hier stellt, ist deshalb äußerst relevant für dich und mich. Und ich möchte, dass du sie dir jetzt stellst. Dass du sie dir von Jesus stellen lässt. Du aber. Wer denkst du, dass ich bin? Wer denkst du, wer ich bin? Und das führt uns zu einer extrem wichtigen Frage. Ist der Jesus, an den du glaubst, groß genug, um alles andere in deinem Leben in den Schatten zu stellen? Ist er gewichtig, herrlich und schön genug, dass du bereit bist, um seinetwillen dein Kreuz täglich auf dich zu nehmen? Ist er es würdig, ist er es wert, dass du bereit bist, alles andere zurückzulassen und dich sogar selbst zu verleugnen, wenn es sein muss. Wenn nicht, dann ist es nicht der Jesus, der uns hier begegnet. Es ist ein Jesus, den wir uns vielleicht selbst entworfen haben. Ein Taschen-Jesus, der klein genug ist, um ihn zu verstecken. Oder ein Knete-Jesus, den wir uns formen können, wie wir ihn gern hätten. Und in all seiner überragenden Größe ist und bleibt dieser König, den wir hier sehen, ein König, der sich für uns hingegeben hat. Jesus ist kein König, der uns einfach nur auffordert, ihm nachzufolgen und unser Leben für ihn zu lassen. Er ging selbst aus der Gegenwart seines Vaters, verließ seine große Herrlichkeit, wurde geboren in Armut und lebte in vollkommener Abhängigkeit von Gott. Er war wirklich der vollkommene Repräsentant Gottes auf dieser Erde in allem, was er tat und sagte. Er gab den Menschen nicht nur Brot zu essen, er war selbst das Brot des Lebens und gab sein Leben hin am Kreuz von Golgatha, damit wir ewiges Leben haben können. Dort am Kreuz nahm er unseren Egoismus und unseren Drang, unsere eigenen Königreiche aufzubauen, auf sich und starb für uns stellvertretend. Und noch einmal möchte ich dich deshalb daran erinnern, was auch immer es dich kosten wird, Jesus nachzufolgen, es ist nichts im Vergleich zu dem, was es ihn gekostet hat, um dich zu retten. Und meine Hoffnung für dich ist, dass du auf diese Frage, die Jesus seinen Jüngern hier stellt, antworten kannst: Du bist Gottes Sohn. Du bist Gottes Sohn. Du bist mein Retter und mein Herr. Du bist der, der alles andere weit überragt, und ich will auf dich hören. Amen.